Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 für Sie am Mikrofon Daniel Heinrich. In ganz Deutschland haben sich Menschen entsetzt gezeigt über die Vorfälle gestern in Berlin. Einige hatten unter anderem versucht, in den Reichstag vorzudringen. Der ehemalige Richter und Innenressortleiter der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, dazu im Deutschlandfunk.
Die Demonstrationsfreiheit ist ein Grundrecht und das galt vor Berlin und das gilt nach Berlin. Die Demonstrationsfreiheit gehört zur Kernsubstanz der Demokratie, auch in Corona-Zeiten. Und sie ist, das muss man vorweg sagen, und es gilt nach wie vor das Grundrecht der Unzufriedenen und der Unbequemen und auch das Grundrecht der Aufsässigen. Und in einer Demokratie darf man aufsässig sein, solange, und jetzt kommt es, man sich dabei nicht strafbar macht. Unzufrieden sein, unbequem sein, empört sein, aufsässig, man darf das, ja, und man darf das auch zeigen. Das ist keine Verirrung der Demokratie, das ist Demokratie, aber es gibt Grenzen des Tolerablen und die verlaufen dort, wo die Gewalt und die Volksverhetzung beginnen.
Sagt der ehemalige Richter, Staatsanwalt, Innenressortleiter der Süddeutschen Zeitung und heutige Publizist Heribert Prantl. Das, was gestern in Berlin vor dem Reichstagsgebäude, aber auch in Teilen der Stadt los war, vor allem die Präsenz der Rechtsextremen, der Neonazis, hat zu harschen Reaktionen auf politischer Ebene geführt. Informationen dazu gleich zu Beginn der Sendung im Bericht unseres Korrespondenten. Seit dem Mittag demonstrieren auch wieder zehntausende Menschen in Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands. Bei den Demonstrationen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko sind über 100 Menschen schon festgenommen worden. Auch dies ein Thema dieser Sendung. Außerdem berichten wir von den Demonstrationen von Biobauern und Umweltschützern in Koblenz. Dort sind ab heute die EU-Agrarminister zusammengekommen. Im Anschluss an die Sendung folgt um 18.40 Uhr der Hintergrund. Thema dort Charlie Hebdo. In Paris beginnt der Prozess zu den Anschlägen von 2015. Zunächst aber nach Berlin. Auch heute hat die Polizei wieder eine Menschenansammlung aufgelöst. Schauplatz dieses Mal Siegessäule. Rund 2000 Menschen waren dort zusammengekommen, ohne Abstand, ohne Mund-Nasen-Schutz. Es war keine angemeldete Kundgebung. Erst gestern hatten sich mehrere Zehntausende in der Hauptstadt versammelt, um gegen staatliche Corona-Auflagen zu protestieren. Die Initiative Querdenken hatte zu einer Demo und Großkundgebung aufgerufen. Vor allem aber die massive Präsenz von Rechtsextremen und Neonazis auf dieser Demo hat von links bis rechts für harsche Reaktionen aus den Reihen der politischen Parteien gesorgt. Theo Gers.
Empörung und Entsetzen am Tag danach, am Tag nach dem Ereignis, das, da ist sich die Politik einig, einfach nicht passieren durfte. Reichsflaggen in Schwarz-Weiß-Rot, heute das Symbol der Reichsbürger- und Neonazi-Szene, flatterten auf der Treppe des Berliner Reichstagsgebäudes. Gestern am frühen Abend hatten mehrere hundert Demonstranten, eine Mischung aus Reichsbürgern, Neonazis, AfDlern und auch zahlreichen Mitläufern, die in dem Moment nur schwach gesicherten Absperrgitter vor dem Reichstag einfach zur Seite geschoben und waren auf das Gebäude zugestürmt.
Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Wahnsinn! Wahnsinn!
Nur drei Polizisten, zwei mit einem Schlagstock, der dritte sogar ohne Helm, hielten in diesen kritischen Minuten die gröhlende Menge vor dem verglasten Besuchereingang in Schach, beschützten diesen Eingang so lange, bis Verstärkung herbeieilte und die Menge nach und nach von der Treppe herunterdrängte. Doch da war es schon zu spät. Seit gestern wurden diese Bilder millionenfach angeklickt im Netz, wo jeder, der wollte, live dabei sein konnte. Dafür sorgten selbsternannte Journalisten in der ersten Reihe, die offenkundig mit den rechten Flaggenschwenkern gemeinsame Sache machten. Und ihr Glück, die rechte Szene mit solchen Bildern versorgen zu können, kaum fassen konnten. Am Tag danach empörte und entsetzte Stimmen im Stundentakt. Den Ton setzte noch am Morgen Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dass Chaoten und Extremisten das Reichstagsgebäude, das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie, für ihre Zwecke missbrauchen, sei unerträglich. So ging es den ganzen Tag weiter. Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Das werden wir niemals hinnehmen, erklärte Bundespräsident Steinmeier via Facebook. Reichsflaggen vom Parlament sind beschämend, twitterte Außenminister Heiko Maas. Andere ließen ihren Gefühlen freien Lauf, so die CDU-Vorsitzende Annegret Kamm-Karrenbauer.
Ich muss sagen, ich bin richtig wütend über das und über die Bilder, die man dort gesehen hat, dass am Deutschen Bundestag die Reichsflagge wieder weht, das ist etwas, was nicht zu ertragen ist.
Nazi-Symbole, Reichsbürger und Kaiserreichsflaggen haben vor dem Bundestag rein gar nichts verloren. Dieser Meinung ist auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der dann am Nachmittag forderte:
Das darf einfach nicht hingenommen werden, dass hier solche Symbole aus dunkler Vergangenheit als Flaggen vor dem Reichstag erscheinen. Ich bin sehr dankbar für die Polizistinnen und Polizisten, die in dieser Situation ihren Ansatz gezeigt haben und gehandelt haben. Und wir müssen alles dafür tun, dass solche Bilder vor dem Gebäude des Bundestages nicht mehr entstehen.
Zu diesem Zweck will die SPD gleich morgen eine Sondersitzung des Ältestenrates des Bundestages beantragen, um die Pläne zur Errichtung einer Sicherheitszone zu überprüfen und für eine schnelle Umsetzung zu sorgen, kündigte Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider an. Ein Sprecher der Berliner Polizei erklärte zu den Vorfällen, die Polizei, die zuvor Krawalle vor der russischen Botschaft aufgelöst und dabei mehrere hundert Menschen, darunter den Fernsehkoch und Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann, festgenommen hatte, könne nicht immer überall präsent sein. Genau diese Lücke sei vor dem Reichstag genutzt worden. Teil der jetzt einsetzenden Debatte ist aber auch, wieso der überwiegende Teil der friedlich demonstrierenden Corona-Skeptiker offenkundig kein Problem damit hat, wenn ihre Proteste von extrem rechten Gruppen für ganz andere Zwecke unterlaufen werden. Der Initiator der großen Demonstration, Michael Ballweg von der Stuttgarter Initiative Querdenken, distanzierte sich von den Randalierern und erklärte, die hätten mit seiner Bewegung nichts zu tun. Ans Aufhören denken die Initiatoren aber nicht, erklärte noch am Vormittag Michael Scheele, ebenfalls von der Initiative Querdenken.
Wir haben gerade erst angefangen. Je mehr Widerstand wir kriegen, desto mehr rechtfertigt uns das, dass wir auf dem richtigen Weg sind und der Plan richtig ist. Wir brauchen Friedlichkeit, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Konstanz, wir brauchen einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung und nur so geht es. Es wird noch ein bisschen was passieren. Was genau, weiß ich nicht.
Es passierte auch noch was. Weitere Demonstrationen heute mündeten am Nachmittag in neuerliche Katz-und-Maus-Spiele mit der Polizei, diesmal im Berliner Tiergarten.
Aus Berlin berichtete Theo Gers. Gegen Corona gibt es noch keinen Impfstoff, gegen Grippe sehr wohl. Ärzte und Politiker raten deswegen, die Grippeimpfung in diesem Jahr verstärkt zu nutzen. Anja Günther.
Das Coronavirus ist und bleibt erstmal da und die nächste größere Grippewelle wird kommen. Beides zusammen aber könne das deutsche Gesundheitssystem nur schwer verkraften, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der Welt am Sonntag. Der CDU-Politiker empfiehlt in diesen Zeiten daher eine Grippeimpfung. Wer sich und seine Kinder impfen lassen wolle, der solle und könne dies tun. Es sei diesmal zusätzlicher Impfstoff beschafft worden, so Spahn. Deutsche Kinderärzte raten vor allem Eltern dringend, ihre Kinder in diesem Herbst gegen Grippe impfen zu lassen. Der Infektiologe Johannes Hübner sagte der Welt am Sonntag, Kinder würden das Influenzavirus maßgeblich übertragen. Daher sei die Grippeimpfung in Zeiten von Corona besonders sinnvoll, zum Schutz der Kinder selbst und zum Schutz anderer. Der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt hält Engpässe beim Grippeimpfstoff für möglich. Er rät daher, sich vor allem auf den Schutz besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen zu konzentrieren. Bei jungen Menschen sei die Impfung besonders dann empfehlenswert, wenn eine Grunderkrankung vorliege, wie etwa Asthma oder Diabetes.
Anja Günther. Nicht nur in Berlin an der Spree, auch am Zusammenfluss von Rhein und Mosel in Koblenz wurde an diesem Wochenende demonstriert. Die EU-Agrarminister sind dort von heute bis Dienstag zusammengekommen. Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner dazu eingeladen. Die CDU-Politikerin will bis zum Herbst ein Konzept für die Reform der Agrarpolitik auf die Beine stellen. Biobauern, Umweltschützer und Imker fordern für die neue 7-jährige Förderperiode der gemeinsamen EU-Agrarpolitik ab 2021 einen Systemwechsel weg von den Prämien für Flächen hin zur stärkeren Honorierung von Umwelt- und Klimaleistungen landwirtschaftlicher Betriebe. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtet.
Seit 30 Jahren betreibt Margarete Hinterlang gemeinsam mit mehreren Familien Biolandwirtschaft auf dem Dottenfelder Hof in Bad Vilbel, nördlich von Frankfurt am Main. Für die kommende Förderperiode der gemeinsamen EU-Agrarpolitik GAP bis 2028 fordert sie ein Umsteuern, und zwar,
dass die Landwirtschaft nicht gießkannenmäßig nach Fläche gefördert wird, sondern dass da nach einem gesellschaftlichen Nutzen für uns alle gefördert wird. Dass sie gefördert wird dafür, wie vielseitig die ist, wie das Tierwohl ist, wie viele Menschen zum Beispiel auf einem Hektar arbeiten, wie der Umweltschutz gewährleistet ist. andersrum gesagt, wie das Wasser, was uns allen gehört, der Boden, der uns allen dient, wie die erhalten bleiben können für die Zukunft.
Dass synthetische Dünger zu viel Nitrat ins Grundwasser spülen, Pestizide, Pflanzen und Tierarten sterben lassen, Monokulturen die Böden auslaugen, dass das Methan aus intensiver Tiermast das Klima belastet, all das legen die Demonstrierenden in Koblenz einer fehlgeleiteten Agrarpolitik der Europäischen Union zur Last. Diese Premiere mit dem Besitz großer Flächen, die industrialisierten Großbetriebe, die zu stark mit Pflanzengiften arbeiteten.
Was sagen wir? Gift? Nein, danke!
Dabei hätten sich die Agrarminister und Ministerinnen längst dazu bekannt, dass sie die Artenvielfalt schützen wollten.
Sogar ganz spezifisch 40% des Agrarhaushalts für Klimaschutz ausgeben. Von daher wären wir uns fast einig. Auf der anderen Seite wollen sie die wichtigen Instrumente, vor allem die Zahlungen aus der Agrarpolitik, so lassen, wie sie sind. Damit lassen sich diese Ziele natürlich nicht erreichen. Was wir also wollen von den Agrarministern, ist, dass sie selber definierten Zielen und Ankündigungen auch Taten folgen lassen und sowohl die Agrarsubventionen, die gezahlt werden, so umstellen, dass sie wirklich zu einer klimafreundlichen ökologischen Landwirtschaft führen, mit weniger Tieren vor allem, und gleichzeitig die Preise für agrarische Produkte auch so stabilisieren, dass eine nachhaltige Erzeugung sich auch lohnt für die Landwirte.
So Tobias Reichert, bei German Watch für Welternährung zuständig. Die neue EU-Kommission habe das Umsteuern im Rahmen des sogenannten Green Deal schon vorgemacht, merkt Saskia Richards an. Die Biologin ist Sprecherin von Wir haben es satt, einem Bündnis von 120 Umweltschutz-, Verbraucher- und Erzeugerorganisationen. Neu also ist, dass die Demonstrierenden pro Agrarwende die EU-Kommission auf ihrer Seite sehen, vor allem seit diese mit ihrer Farm-to-Fork-Strategie ökologisch nachgelegt hat.
Also der sogenannten vom Acker auf den Teller-Strategie, wo ganz klar gefordert wird, dass viel mehr Förderung in Biolandwirtschaft zum Beispiel gehen muss, in Insektenschutz, auch in Pestizidreduktion. Und da müssen die Minister jetzt nachziehen. Da gibt es Unterschiede. Die Franzosen waren jedenfalls bisher immer progressiver. Und gerade unsere Landwirtschaftsministerin Klöckner steht ständig auf der Bremse und verzögert ein Umdenken in der Politik.
Mehr als 4 Millionen Bauernhöfe hat Europa in den Jahren zwischen 2005 und 2016 verloren, zumeist kleine Familienbetriebe. Schluss mit dem Höfe- und Artensterben, fordern die Demonstrierenden in Koblenz. Die europäischen Steuerzahler, die den Fördertopf speisten, hätten Anspruch darauf.
Anke Petermann berichtete. Die Palette der Veranstalter war breit. Über 20 Organisationen, darunter die jungen Klimaaktivisten von Fridays for Future, bis hin zu den gesetzteren Organisationen wie Greenpeace und BUND, hatten zu Demonstrationen aufgerufen. Und so haben heute rund 1000 Menschen im rheinischen Braunkohlerevier gegen die Zerstörung weiterer Dörfer demonstriert. Thomas Wenkert berichtet.
Laut und bunt, die Klimabewegung hat erneut ein starkes Zeichen für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle gesetzt. 3000 Menschen haben laut Veranstalter heute rund um den Braunkohletagebau Gach 202 bei Erkelenz demonstriert. Hier werden derzeit 5 Ortschaften für den heranrückenden Tagebau umgesiedelt. Die Forderungen der Teilnehmer wie der Hambacher Forst sollen auch die Dörfer stehen bleiben.
Es gibt genug Gutachten, die sagen, lasst die Dörfer stehen. Ihr könnt dazwischen noch weiter baggern, auch wenn bis 38 völlig utopisch ist.
Das ist die größte Krise, die jetzt auf uns zurollt. Und wenn wir da nicht Flagge zeigen, dann ja, sind wir verloren.
Versuchen jetzt nach dem Hambacher Wald auch die Dörfer noch zu retten. Damals haben wir auch gedacht, Hambach ist nie zu retten. Aber es ging doch. Und deshalb versuchen wir halt uns für die Dörfer einzusetzen.
Die Dörfer bleiben und deswegen sind wir hier, damit die Dörfer bleiben und die werden auch bleiben.
Mehr als 20 Initiativen und Umweltverbände hatten zu der Demonstration aufgerufen. Sie fordern einen Ausstieg aus der Kohle bis 2030, 8 Jahre früher als von der Bundesregierung beschlossen. Nur so könne Deutschland die Pariser Klimaziele erreichen, so der gemeinsame Tenor. Die Kohle unter den Dörfern werde nicht mehr benötigt, erklärte Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND. Jansen appellierte in diesem Zusammenhang an den NRW-Ministerpräsidenten.
Armin Laschet trägt jetzt die Verantwortung für jede weitere Tonne Braunkohle, die gefördert wird, für jedes Dorf, für jede Kirche, die zerstört wird. Das passt einfach nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Wir fordern eine Leitentscheidung, die sich an den klimaschutzpolitischen Erfordernissen, sprich dem Pariser Klimaschutzabkommen, orientiert, die alle Dörfer ausspart.
Eine weitere Forderung, solange die Landesregierung die Pläne für die Fortführung der Tagebaue im Rheinischen Revier nicht überarbeitet habe, dürfe RWE keine Fakten mehr schaffen. Erstmals besuchte die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer die Orte, die für den Tagebau Garzweiler II umgesiedelt werden. Die Sprecherin von Fridays for Future zeigte sich geschockt.
Es ist krass, es ist relativ unvorstellbar, dass das möglich ist und vor allem, dass das erlaubt ist. Hier stellt sich ganz klar die Frage, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, in was für einer Demokratie, dass die Macht der Konzerne hier so sehr darüber entscheiden darf, wie Menschen leben und wo sie alt werden und ob sie in den Häusern wohnen bleiben dürfen, wo schon ihre Urgroßväter gewohnt haben.
Bereits am frühen Sonntagmorgen hatten einige Klimaaktivisten ein Förderband und einen Kohlebagger im Tagebau Garzweiler II besetzt. Die Polizei konnte die Blockade nach mehreren Stunden auflösen. Insgesamt verliefen die Proteste aber friedlich.
Berichtet Thomas Wenker. Demonstrationserprobt sind inzwischen auch viele Menschen in Weißrussland. Auch heute gingen wieder zehntausende Menschen in der Hauptstadt Minsk auf die Straße, um gegen Machthaber Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Es war der mittlerweile 22. Protesttag in Belarus. Trotz beispielloser Drohungen der Behörden haben sich die Menschen auch heute wieder nicht entmutigen lassen. Es kam zu zahlreichen Verhaftungen. Auch Journalisten waren betroffen. Florian Kellermann.
Die Staatsmacht versuchte, die Proteste durch Straßensperren einzudämmen. Der Unabhängigkeitsplatz in Minsk war schon am Morgen abgeriegelt. Die Polizei hatte einen Metallzaun aufgestellt. Alle 5 Meter stand ein Uniformierter. Später riegelte die Polizei auch den Unabhängigkeitsprospekt ab. Oppositionsmedien schickten über das Internet Anweisungen an die Protestierenden, wohin sie sich bewegen sollten. Allerdings war das Internet im Minsker Zentrum weitgehend gestört. Die Anweisungen wurden deshalb häufig von Verwandten der Protestierenden per Mobiltelefon weitergegeben. Die Maßnahmen der Sicherheitskräfte führten an vielen Stellen zu Chaos, berichtete die Reporterin des Fernsehsenders Bielsat, Irina Slavnikova. In der Nähe des Einkaufszentrums Gum haben die Einsatzkräfte die Menschen blockiert und ihnen gesagt, sie sollten sich zerstreuen. Aber die Menschen wussten gar nicht, wohin sie gehen sollen. Sie waren eingekesselt zwischen den Gebäuden und den Polizisten. Da haben die Menschen versucht, die Polizeikette zu durchbrechen und sich den Demonstrierenden auf dem Oktoberplatz anzuschließen. Auch in kleineren Städten demonstrierten tausende Menschen. Die Korrespondentin von Bielsat in Mogiljow, einer Stadt im östlichen Belarus, berichtete: Immer wenn die Polizei aufgetaucht ist, skandierten die Menschen Schande und Lukaschenko in den Gefangenentransportwagen. Es kommen auch neue Parolen. Mogiljow fürchtet sich nicht. Mogiljow ist unsere Stadt. Die Atmosphäre war fröhlich. Man spürte, dass die Menschen sich nicht mehr verstecken wollen. Die Sprechchöre, die eine Strafverfolgung von Präsident Lukaschenko fordern, nahmen auch in anderen Städten zu. Am späteren Nachmittag mehrten sich die Meldungen von Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei. Videoaufnahmen zeigen, wie große Gruppen von Menschen festgenommen und in nicht als Einsatzfahrzeuge gekennzeichnete Kleinbusse gebracht wurden. Offenbar widersetzten sich auch immer wieder Protestierende, was zu Handgreiflichkeiten führte. Von manchen Straßen in Minsk wird berichtet, dass Bürger die Fahrbahn blockierten, um Einsatzfahrzeuge nicht passieren zu lassen. Gegen 16 Uhr Ortszeit spitzte sich die Lage vor allem in der Nähe des Unabhängigkeitspalastes zu, wo Amtsinhaber Alexander Lukaschenko residiert. Gruppen von Protestierenden hätten sich dem Palast genähert, so der Korrespondent von Radio Svoboda, Roman Wasiukowitsch. Die Leute haben alles Gute zum Geburtstag skandiert, offenbar ein ironischer Glückwunsch an die Adresse von Lukaschenko. Die Einsatzkräfte haben viele Menschen festgenommen, konnten die Masse aber nicht aufhalten. Direkt am Unabhängigkeitspalast wurden Mannschaftstransportwagen des Militärs gesehen, außerdem sehr viele Soldaten. Belarussische Medien berichteten, dass Lukaschenko heute mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert habe. Demnächst werde Lukaschenko zu einem offiziellen Besuch nach Moskau fahren, hieß es. Putin hatte sich in dieser Woche ganz eindeutig hinter den belarussischen Machthaber gestellt. Der Kreml-Chef erkannte dessen Wiederwahl als Staatsoberhaupt an und erklärte, dass er ein Polizeikontingent für einen möglichen Einsatz in Belarus aufgestellt habe.
Florian Kellermann berichtete, die Wahllokale schließen in etwas weniger als 2 Stunden. Mit ersten belastbaren Ergebnissen darf man am Abend rechnen bei den Parlamentswahlen in Montenegro, wo einiges auf dem Spiel steht und die Wahlbeteiligung höher ist als beim letzten Mal. Clemens Ferngott.
Es könnte eng werden für die Demokratische Partei der Sozialisten, DPS, von Partei- und Staatschef Milo Djukanovic, die seit rund 30 Jahren in Montenegro die politische Landschaft dominiert. Jüngsten Meinungsumfragen zufolge wird die DPS nicht mehr mit 41% der Stimmen rechnen können, wie beim letzten Urnengang vor 4 Jahren, sondern mit rund 35. Djukanovic ist in wechselnden Funktionen, mal als Premierminister, derzeit als Staatspräsident, die bestimmende Figur der rund 600.000 Einwohner großen ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik. Er setzte auf einen klaren Lagerwahlkampf und wies gegenüber dem ARD-Studio Südosteuropa vor wenigen Tagen den Vorwurf der Opposition sowie zahlreicher Nichtregierungsorganisationen zurück, seit 30 Jahren das Land nicht nach vorne gebracht zu haben. Auch wenn wir in diesen 30 Jahren normale Bedingungen gehabt hätten, um uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, vermute ich, dass dies eine kurze Periode gewesen wäre, damit alles in Ordnung gebracht werden kann und damit alles ohne Einwände verläuft. Ich glaube einfach nicht, dass heute eine Gesellschaft existiert, eine europäische oder außereuropäische, die sagen kann, dass sie diese Probleme absolut ausgemerzt hat. Das bedeutet nicht, dass sich die Intensität der Probleme auf dem Balkan und in Montenegro selbst relativieren will. Aber leider hatten wir diese Bedingungen nicht. In den letzten 30 Jahren mussten wir uns mit verschiedenen anderen Prioritäten beschäftigen. Er führe Montenegro in die Europäische Union. Die Beitrittsverhandlungen mit der EU sind aufgenommen worden. Seit mehreren Jahren ist das Land NATO-Mitglied. Das moderat EU-skeptische größte Oppositionsbündnis für die Zukunft Montenegros unterstützt engere Bindungen zu Serbien und Russland. Das Bündnis kann mit rund 25% der Stimmen rechnen. Kritiker werfen dem jahrzehntelangen Spitzenpolitiker Djukanovic Korruption und Verbindungen zur organisierten Kriminalität vor. Rückendeckung erhält das Oppositionsbündnis von der serbisch-orthodoxen Kirche. Djukanovic hatte im Dezember des letzten Jahres mit dem Vorstoß, von der orthodoxen Kirche zu verlangen, ihre Besitztümer aus der Zeit vor 1920 nachweisen zu müssen, die große Mehrheit der Bevölkerung gegen sich aufgebracht. Der Metropolit von Montenegro und dem Küstenland der serbisch-orthodoxen Kirche, Amfloije, im Interview mit dem ARD-Studio Südosteuropa. Diese Wahlen sind wirklich wichtig, weil nach 70 Jahren die Zeit gekommen ist, dass die Macht in Montenegro wechseln wird. 70 Jahre lang wurde die Macht hier nicht gewechselt, sie ist gleich geblieben. Die heutigen gehörten damals dem Bund der kommunistischen Jugend an und waren an der Spitze dieser Organisation. Gerade derjenige, der jetzt Präsident Montenegros ist. Nichts hat sich in Montenegro nach 1945 verändert. Die Wahllokale schließen heute um 20 Uhr. Mit den ersten belastbaren Wahlprognosen wird nach 21 Uhr gerechnet.
Clemens Ferngott. Seit Wochen überziehen sich die Türkei und Griechenland im Erdgasstreit mit Vorwürfen. Nun bringt Ankara ein weiteres gefährliches Szenario ins Spiel. Athen spricht von Größenwahn. Christian Buttgereit.
Der griechische Energieminister Chassidakis warf der Türkei Größenwahn vor. Im Sender Sky sagte er, die Türkei betreibe eine Politik wie im 19. Jahrhundert. Zuvor hatte der türkische Vizepräsident Oktay Griechenland mit einer militärischen Auseinandersetzung gedroht. Und zwar für den Fall, dass Griechenland seine Hoheitsgewässer in der Ägäis auf 12 Meilen ausdehnt, so wie es das gerade in Absprache mit Italien im Ionischen Meer tut. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu verwies im Fernsehen auf eine Parlamentsentscheidung seines Landes aus den 90er Jahren. Damals wurde eine Ausdehnung der griechischen Hoheitsgewässer in der Ägäis zum Kriegsgrund erklärt. Çavuşoğlu sagte, diese Entscheidung sei auch heute noch gültig. Griechenland behält sich zwar das Recht vor, auch woanders seine Hoheitsgewässer auszudehnen, wann und wo ist aber unklar. Der türkische Staatspräsident Erdogan hatte in einer Ansprache zum heutigen Nationalfeiertag anlässlich des Sieges über die Griechen 1922 gesagt, die Türkei werde ihre Interessen im Mittelmeer mit dem gleichen Enthusiasmus verteidigen wie damals in Anatolien. Hintergrund des Streits ist, dass die Türkei nach Erdgasvorkommen in Seegebieten sucht, die Griechenland für sich beansprucht. Beide Seiten haben Kriegsschiffe in die Region geschickt und halten Manöver ab. Die EU-Außenminister hatten am Freitag Ankara ultimativ zum Dialog mit Griechenland aufgerufen und mit Sanktionen gedroht.
Christian Buttgereit, willkommen zum Sport. Tobias Ullmeier ist im Studio.
Gerade vor 10 Minuten sind sie ins Ziel gesprintet. Die Radprofis bei der 2. Etappe der Tour de France mit Start und Ziel in Nizza. Holger Gerske hat den Sieger.
Diesmal dominierten nicht die Tränen der Schmerzen nach den vielen, vielen Stürzen zum Auftakt, sondern die Freudentränen des Siegers dieser 2. Etappe. Julien Alaphilippe aus Frankreich wiederholte das Kunststück aus dem vergangenen Jahr, ganz früh in der Tour de France mit einem Tagessieg das gelbe Trikot des Spitzenreiters zu übernehmen. Der Franzose gewann das Finale hauchzart gegen den jungen Schweizer U23-Weltmeister von 2018, Marc Hirschi, im Trikot des deutschen Sunweb-Teams. Dritter wurde der Brite Adam Yates. Aber es war auch ein guter Tag für Emmanuel Buchmann, denn er erreichte wenige Sekunden später Seite an Seite mit allen Tour de France-Mitfavoriten das Ziel. Und genau das hatte er sich für diese 2. Etappe vorgenommen.
Spannung also bei der Tour de France. Wenig Spannung dagegen in der Formel 1. Mal wieder. Auch beim Großen Preis von Belgien standen heute die bekannten Gesichter auf dem Siegerpodest. Jens Gideon.
Lewis Hamilton ist weiter auf Rekordjagd. Den 89. Sieg in seiner Karriere hat der Engländer souverän herausgefahren. Der Erfolg war vom Start weg nie wirklich in Gefahr. Dem 35-Jährigen im überlegenen Mercedes fehlen jetzt noch genau 2 Rennsiege bis zur Fabelbestmarke von Michael Schumacher. Der deutsche Rekordweltmeister hat insgesamt 91 Mal gewonnen. Dieser Rekord wird sehr bald Geschichte sein. Bei sonnigem Wetter in Spa-Francorchamps war der Rest des Feldes nur in der Statistenrolle. Die Plätze 2 und 3 gingen an Valtteri Bottas im 2. Mercedes und Red Bull-Piloten Max Verstappen. Komplett ohne Chance war Sebastian Vettel. Mit dem unterlegenen Motor seines Ferraris hat es auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Belgien nicht mal für einen Rang in den WM-Punkten gereicht. Der 4-malige Weltmeister ist am Ende nur 13. geworden, die bisher schlechteste Platzierung in der laufenden Saison. Am kommenden Sonntag steht das Ferrari-Heimrennen in Monza an.
Was hat dieser Mann alles gewonnen in dieser Saison? Das Triple mit den Bayern, die Torjägerkanone, auch in der Champions League. Und nun ist Robert Lewandowski endlich auch Deutschlands Fußballer des Jahres. Frank Hollmann.
Triple-Gewinner, Torschützenkönig in der Bundesliga und der Champions League. An Robert Lewandowski führte diesmal kein Weg vorbei. Mit klarem Vorsprung wurde der Torjäger des FC Bayern erstmals zum Fußballer des Jahres gewählt, vor seinen beiden Mannschaftskollegen Thomas Müller und Joshua Kimmich. Und auch der Trainer des Jahres kommt von den Bayern. Hansi Flick schaffte das Kunststück, nach dem Rauswurf von Niko Kovac und in nur 8 Monaten eine verunsicherte Mannschaft zu einer Einheit zu formen. Mit dem Finalsieg von Lissabon gegen Paris Saint-Germain vor genau einer Woche als Höhepunkt. Flick gewann die Wahl zum Trainer des Jahres vor Jürgen Klopp, dem Meistermacher des FC Liverpool in England und Freiburgs Christian Streich. Bei den Frauen entfielen die meisten Stimmen auf Wolfsburgs Ausnahmespielerin Pernille Harder.
Und damit ist Jennifer Marochan abgelöst nach 3 Jahren allein Regentschaft. Im Finale der Fußball-Champions League stehen sich heute Abend in San Sebastian die Frauen des VfL Wolfsburg und Olympique Lyon gegenüber, übrigens mit der neuen deutschen Fußballerin des Jahres. Die Vorschau von Tabea Kunze.
Für das 2. Triple der Vereinsgeschichte müssen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ihren persönlichen Angstgegner schlagen. In den vergangenen 4 Jahren scheiterte der VfL in der Champions League jedes Mal an Olympique Lyon, darunter 2-mal im Finale. Die Französinnen gewannen jedes Mal den Titel. Im Endspiel im nordspanischen San Sebastian wollen die Wolfsburgerinnen den Seriensieger der vergangenen Jahre entthronen und zum 3. Mal in der Clubgeschichte den Champions League-Titel nach Wolfsburg holen. Trainer Stefan Lerch erklärte, er glaube daran, dass Lyon schlagbar sei, wenn der deutsche Meister und Pokalsieger sein wahres Gesicht zeige.
Sie haben noch gar nicht begonnen, erst morgen geht's los und doch haben die US Open der Tennisprofis schon ihren ersten Corona-Fall. Tim Brockmeier.
Während der US-Tennisverband USTA als Veranstalter der US Open den Namen in seiner offiziellen Mitteilung aus Datenschutzgründen nicht nennt, meldet die französische Sportzeitung L'Equipe, dass es sich um den Franzosen Benoît Paire handeln soll. Paire, Nummer 22 der Welt, hätte eigentlich am Dienstag zu seinem Erstrundenmatch antreten müssen, wird aber jetzt nach seinem positiven Test gemäß des Reglements vom Turnier ausgeschlossen. Er muss zudem in eine 10-tägige Quarantäne. Außerdem wurde eine Kontaktverfolgung eingeleitet.
Und Deutschlands Top-Golfer Martin Keimer hat seinen 12. Turniersieg auf der European Tour knapp verpasst. Keimer beendete die UK Championship im englischen Sutton Coldfield mit 275 Schlägen auf dem geteilten 3. Platz. Der Sieg ging an den erst 19-jährigen Dänen Rasmus Højgaard, der sich im Stechen gegen Justin Walters aus Südafrika durchgesetzt hat.
Tobias Illmeier mit dem aktuellsten vom Sport. Vielen Dank. Das war's von uns. Das war's mit den Informationen am Abend an diesem Sonntag. Im Anschluss an die Sendung folgt bis 19 Uhr der Hintergrundthema Charlie Hebdo. In Paris beginnt der Prozess zu den Anschlägen von 2015 und um 7:05 unsere Kommentarsendung Tenor heute. Reichsflaggen vorm Reichstagsgebäude, nicht nur ein Problem für die Polizei. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Daniel Heinrich. Schönen Abend.